Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Liebe Genossinnen und Genossen, liebe DDR-Bürger und liebe Ureinwohner der BRD, heute ist der 3. Oktober 2017. Das heißt, seit nunmehr 27 Jahren seid ihr nicht mehr zwei Länder, sondern ein Land. Auch wenn ihr das beide immer noch nicht so wirklich richtig bemerkt habt. Gehen ja auch rum wie nix, so 27 Jahre, 324 Monate, 1404 Wochen, 9830 Tage. Gehen rum wie nix. Deshalb erinnern wir heute noch mal kurz daran, hier in eine Stunde Film mit den besten BRD-DR-Filmen eben dieser letzten 27 Jahre. Außerdem gehen wir noch einen Schritt weiter zurück, 35 Jahre bis nach 1982, als nämlich der heutige Science-Fiction-Kultklassiker Blade Runner ins Kino kam. Diese Woche kommt die Fortsetzung, immer noch mit Harrison Ford, aber vor allem mit Ryan Gosling in der Hauptrolle. Die beiden habe ich auch getroffen, um mit ihnen über Blade Runner 2049 zu sprechen. Eine neue Serie gibt es auch noch ab morgen bei uns. Die hat gerade erst 8 Emmys in den USA gewonnen. Macht uns natürlich neugierig. The Handmaid's Tale. Gucken wir rein. Also, die Damen und die Herren. 3. Oktober 2017, nehmen Sie gefälligst Haltung an. Vorhang auf, Bühne frei, es folgt die Hymne. Oh nee, warte, das ist ja die ganz falsche Hymne, warte, die andere natürlich.
Deutschlandfunk Nova.
Wollen Sie mich verhaften?
Mr. Morton, wenn Verhaften eine Option ist, wäre mir das deutlich lieber als die Alternative. Ihnen war doch klar, dass irgendwann jemand kommen würde. Tut mir leid, dass ich das nun bin. Also, falls es Ihnen nichts ausmacht, dann sehen Sie jetzt mal nach links oben, bitte.
Es ist kein besonders großes Wunder, dass dieser Mann nicht so gerne nach links oben gucken möchte, denn damit enthüllt ein sogenannter Replikant in der Welt von Blade Runner, dass er eben so einer ist. Weil genau dann ein Cop, der ihn jagt, die Seriennummer im Augapfel lesen kann. Ich erspare mir und euch den strengen Blick, wenn ihr nicht ganz mitkommt. Der Originalfilm war schließlich vor 35 Jahren im Kino und die Fortsetzung jetzt startet auch erst am Donnerstag, also eine kurze Auffrischung nochmal. Blade Runner von 1982, das Original, spielte im Jahr 2019 in einer Zukunft, die damals Gott sei Dank deutlich düsterer im Film war, als sie es heute oder auch in zwei Jahren in der Realität sein wird. Regisseur Ridley Scott hatte damals eine Welt geschaffen, in der massive Umweltkatastrophen zu einem beinahe Aussterben der allermeisten Tiere, Pflanzen und auch Menschen geführt hatte, weshalb die künstlich hergestellt werden mussten. Künstlich erschaffene Menschen, sogenannte Replikanten, die den letzten echten Menschen dann quasi als Arbeitssklaven dienen sollten, zum Aufrechterhalten des Lebens auf der fast zerstörten Erde. Allerdings mit nur einer Lebensdauer von gerade mal 4 Jahren. Nach 4 Jahren mussten die Replikanten abgeschaltet werden, damit sie durch zu viel Lernen am Ende nicht intelligenter und damit mächtiger als die Menschen werden konnten. Jetzt gab es allerdings Replikanten, die nicht so die allergrößte Lust drauf hatten, abgeschaltet zu werden, was nämlich nichts anderes bedeutete, als sie umzulegen. Also sind einige Replikanten abgehauen und für genau diese Fälle gab es die sogenannten Blade Runner. Spezialcops mit dem Ziel, flüchtige Replikanten aufzuspüren und auszuschalten. So einen hat Harrison Ford im Original gespielt und so einen spielt Ryan Gosling jetzt in der Fortsetzung. Seid ihr also damit wieder auf der Höhe. 30 Jahre sind vergangen seit Teil 1. Es ist nicht mehr 2019 im Film, es ist jetzt 2049 und Gosling, der Blade Runner mit dem Namen Officer K, hat gerade einen Replikanten ausgeschaltet. Das war der Ausschnitt, den ihr eben gehört habt. Das Problem ist, es war nicht irgendein überfälliger Replikant, sondern es war einer, der sich viele Jahre versteckt gehalten hatte, um ein Geheimnis zu bewahren. Und in das wird Kay nun auch mit reingezogen. Und natürlich, und das ist kein Spoiler, findet er irgendwann auch ihn hier in seinem Versteck.
Was machst du hier?
Ich habe das Klavier gehört.
Lüg nicht.
Das ist unhöflich. Du bist ein Cop.
Ich bin nicht hier, um sie festzunehmen.
Ah ja? Warum dann?
Ich habe nur ein paar Fragen an Sie.
Denn er, der Ur-Blade Runner Deckard, kann diese Fragen vielleicht beantworten und etwa ab der Hälfte des Films ist damit dann auch Harrison Ford wieder mit dabei. Hälfte des Films ist ein gutes Stichwort, die erreicht ihr Donnerstag im Kino nämlich nach weit mehr als einer Stunde. Über 2,5 ist Blade Runner 2049 oder Blade Runner 2049 nämlich lang und das ist nicht in jeder Phase des Films wirklich gut für ihn. Ohne jede Frage haben wir es hier mit einer der schwierigsten Fortsetzungen der Filmgeschichte zu tun, ganz klar, denn mal ehrlich, niemand braucht eine Blade Runner Fortsetzung. Das Original ist so ein Kultfilm, du kannst ihn nicht übertreffen, auch nicht oder erst recht nicht 35 Jahre später. Es wird versucht, an das Original anzuknüpfen, natürlich mit den neuesten Science-Fiction-Technik-Standards, die Hollywood heute zu bieten hat. Aber am Ende erzählt Regisseur Denis Villeneuve hier dieselbe Geschichte eigentlich nochmal, nur halt eben 30 Jahre später. Blade Runner gegen Replikanten und das alles vor der ewig selben großen Sinnfrage des Menschenlebens. Woher kommen wir, wohin gehen wir und wer gibt uns eigentlich das Recht, Gott zu spielen, indem wir Menschen erschaffen, die wir am Ende nur wieder töten wollen. Da konnte man nichts wirklich Neues dazu erfinden. Was ist also gelungen und was nicht so? Auf jeden Fall gelingt es Denis Villeneuve immer wieder eine Stimmung zu erzeugen, die im Kinosessel regelrecht fühlbar ist. Diese Düsterkeit, diese Dystopie dieser Blade Runner Zukunft, die bleibt ganz nah am Credo des Originals. In dieser Zukunft will man nicht wirklich leben. Auf einer Erde, die vollständig von einer dunklen, kalten, steinigen Schorfkruste überzogen zu sein scheint, in der Menschlichkeit und Menschheit verkümmert sind zu einem blanken irgendwie Überlebenswillen. Also Beklemmung als Gefühl, das sich von der Leinwand auf uns überträgt, funktioniert sehr gut. Genau wie die fetten Bilder und Sounds, mit denen Villeneuve uns regelrecht erschlägt. Dass er das kann, hat er schon in Arrival gezeigt, wenn ihr euch erinnert, sein vorheriger Film, der ein wirklich herausragender Science-Fiction-Film war. Hier allerdings, und damit zum eher negativen, haben sie einfach nicht genug Story für 2,5 Stunden Bildbombastik gefunden. Wir werden also oft alleine gelassen mit düsteren Zukunftsbildern und irgendwie wummernden Bässen, wie aus so gigantischen Alien-Alphörnern geblasen. Sounds, die, wie gesagt, extrem nach Villeneuve's Arrival klingen. Das wirkt dann sehr gewollt. Also als Fazit, runtergeschraubt auf maximal 2 Stunden. Wenn man also über eine halbe Stunde wortloses Bildgewitter rausschneiden würde, dann wäre es eine sehenswerte Fortsetzung, auch wenn sie ans Original nicht heranreicht. Durch die völlig überzogene Länge, den oft etwas brachialen Versuch eines Arthouse-Science-Fiction-Thrillers mit übergewichtigen Bild- und Soundeffekten, ist er aber vielleicht dann vor allem was für eingefleischte Blade Runner-Fans, die das jetzt einfach nochmal selbst erleben wollen. Bitte? Warum der Typ bis jetzt kein Wort über Jared Leto gesagt hat? Ganz einfach, weil Mr. Leto in den gesamten 163 Minuten des Films gerade mal 2 Szenen hat. Und weil er einen Typ spielt, den man auch ehrlich gesagt gar nicht hätte im Bild zeigen müssen, dessen bloße Erwähnung, dessen bloße Existenz im Hintergrund vielleicht sogar noch bedrohlicher gewesen wäre, als wenn man ihn in diesen 2 kurzen Momenten sehen würde. Deshalb freut euch lieber auf Ryan Gosling und Harrison Ford, die habe ich nämlich in Berlin getroffen und mit ihnen über diese Giganto-Kultfilm-Fortsetzung sprechen können. Gleich.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde Film.
Grumpy Old Man ist so eine typische Hollywood-Beschreibung. Älterer, etwas knorziger Männer, die gerne mal eher grummeln, anstatt zu reden. Mit steiler Stirnfalte und so einer gewissen, noch so eine blöde Frage und es setzt was Attitüde. Normalerweise die perfekte Beschreibung von Harrison Ford, der kann das nämlich tatsächlich sehr gut. Jetzt in Berlin, als ich ihn und Ryan Gosling zu Blade Runner 2049 getroffen habe, wie ausgewechselt. Mr. Ford obviously had a clown for breakfast. Harrison Ford hatte ganz offensichtlich einen Clown gefrühstückt und war in Höchstform. Saß direkt neben Ryan Gosling, die zwei also quasi im Schulterschluss, so das Signal zwischen uns beide passt kein Blatt. Daher auch die Frage an ihn, ob es ihm denn so gar nichts ausgemacht hätte, dass 35 Jahre später jetzt der viel jüngere Ryan der Haupt-Blade Runner ist und nicht mehr er. Antwort Harrison Ford, überhaupt nicht. Es wäre ja quasi eigentlich, also ganz genau genommen, seine Idee gewesen.
I was delighted that when I read the script, I immediately imagined what's his name?
Ryan. It's Ryan.
Jeez, I thought it was Brian all this time. Ryan.
Justin.
Okay,
it's not Brian Rosling, sorry. Like you keep saying.
I'm sorry. Who knew? But I thought, this is perfect. I really wanted to work with Brian, Ryan.
This is Ryan.
Ryan. Yeah. So I suggested to the producers immediately. I said this would be a great a part for
Ryan.
Ryan. And they said, it's too late. We've already been thinking of Ryan and talking to him, actually, even before we talked to you.
Ja, sag ich doch, Clown gefrühstückt. Sehr lustig, der Harrison Ford. Auch als ich ihn dann gefragt habe, was das eigentlich nach Indiana Jones, nach Star Wars und jetzt nach Blade Runner eigentlich mit ihm und den ganzen vielen Comebacks so auf sich hatte.
You already came back for Indiana Jones, then you came back for Star Wars, now you came back for Blade Runner.
Wait a second, you got a problem with that?
We discussed this right in here. No, I don't have, of course not. But the question is, was it always easy to reconnect to the characters? And what do you like so much about comebacks?
You know, the question is not so much whether I will enjoy coming back to work with people that I've had good luck with, visiting characters that have been popular enough to produce several iterations of the character and the stories, but whether we will oblige ourselves to bring something new and fresh, albeit in old clothes, you know, and that is what I'm always hoping. And in the case of this film, with the passage of 30 years, 35 years of time, you know, how will we manage that passage of time? Will we acknowledge, will the character be able to deepen the audience's understanding of the story? Will they miss the youthful character? And it's better than a real job.
Ja, Harrison Ford in Plauderlaune, Ryan Gosling war das die ganze Zeit nur recht, musste er tatsächlich nicht so viel erzählen, allerdings dann wenigstens doch noch was auf die Frage, wie denn sein erstes Mal gewesen wäre. Ja, ganz genau. Ryan Gosling hatte es vor diesem Film noch niemals zuvor gemacht, einen Science-Fiction zu drehen.
Yeah, I've never made a science fiction film before. It was I'm glad that I waited. This is a wonderful way to do it. It was, I think, you know, a very unique experience in science fiction. Well, first of all, I associate science fiction with Blade Runner. I think it's the first experience with science fiction that I probably had. But also, again, speaking to the environments that Denis created, not only were the sets practical and but the props, the universe. I mean, it was a fully functioning universe, and so it was an incredible, very immersive, visceral experience for all of us.
Was wir natürlich gerne glauben, ein heftiger Dreh wird es durchaus gewesen sein, zumal Regisseur Denis Villeneuve nur so viel CGI benutzt und eingesetzt hat, wie unbedingt nötig war, und sich die Schauspieler meist an großen, dreckigen Sets selbst die Hände und alles andere schmutzig machen mussten. Ab Donnerstag im Kino, ich hatte es glaube ich erwähnt, Blade Runner 2049, bei 163 nicht immer wirklich sinnvoll gefüllten Science-Fiction-Arthouse-Minuten, allerdings mit etwas Vorsicht und bitte nicht mit zu hohen Erwartungen zu genießen.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1985 kam ein Buch auf den Markt, The Handmaid's Tale, geschrieben von der amerikanischen Schriftstellerin Margaret Atwood. Sehr schnell ein Bestseller, 1990 schon erstmals verfilmt und zwar wahnsinnig, wahnsinnig schlecht. Und ab morgen erstmals als Serie bei uns im Fernsehen, allerdings im Pay-TV auf Entertain TV von der Telekom. Der große Unterschied zur wahnsinnig, wahnsinnig schlechten Verfilmung von 1990 ist, diese neue The Handmaid's Tale Serie hat gerade erst im September insgesamt 8 Emmys, also 8 der amerikanischen Fernseh-Oscars gewonnen. Unter anderem für beste Dramaserie, beste Regie, bestes Drehbuch und beste Hauptdarstellerin, nämlich Elizabeth Moss. Kennen einige von euch sicher aus der 60er Jahre Werbeagentur-Serie Mad Men, da hat sie die Peggy gespielt. Elizabeth Moss also auch jetzt in The Handmaid's Tale in einer Hauptrolle zu sehen als June Osborne. Eine junge Frau, die plötzlich wirklich alles verliert, ihren Job, ihre Familie und sogar ihren Namen. Denn in der dystopischen Parallelwelt der Geschichte gibt es die USA, wie wir sie kannten, plötzlich nicht mehr. Atomare Katastrophen und Umweltzerstörungen haben viele Menschen dahin gerafft und die meisten überlebenden Frauen unfruchtbar werden lassen. Was haben also machtgeile, vom Patriarchat besessene Männer, die diese neue postapokalyptische Welt beherrschen, gemacht? Sie haben den Staat Gilead ausgerufen, indem es plötzlich in einer nahen Zukunft, von jetzt angerechnet, wieder nach Regeln und Gesetzen des Alten Testaments zugeht.
Wir wollen die Welt nur besser machen.
Besser?
Besser bedeutet nie besser für alle.
Mein Name ist Desfred. Und ich habe vor, zu überleben.
Desfred heißt June jetzt, weil sie die Frau des Fred ist. Sie ist nämlich eine der Frauen, die noch fruchtbar sind und bekommt nun einen Besitzer, Fred, dem sie Kinder schenken soll. Ja, habt ihr euch genau richtig zusammengereimt. Wir reden von einer Welt, in der die letzten fruchtbaren Frauen als Gebärmaschinen reicher Männer eingesetzt werden, ohne eigene Rechte, damit der Fortbestand der Menschen gesichert werden kann. Da ich den Bestseller von Margaret Atwood nicht kannte, hatte ich beim Lesen sofort so eine ganz räudige Idee, so eines ganz schlechten deutschen 70er-Jahre-Pornos, ne? So à la, wenn's juckt, wird gejodelt oder auf Schloss Bums wackeln die Nüsse. Es klingt doch wirklich ein bisschen danach. Dann habe ich aber natürlich auch das mit den 8 Emmys gesehen, neulich mitbekommen, habe mir alles an Trailern und Ausschnitten reingepfiffen, was ich finden konnte und hoffe jetzt, dass es so schlimm nicht ist, sondern dass die ganze Story dieses alttestamentarischen Staats als postapokalyptische Dystopie doch etwas was tiefer geht als das, was ich so als ersten Gedanken hatte. Ich meine, grundsätzlich mal im Ernst jetzt, oder? Wer braucht 2017 eigentlich noch eine Serie über Frauen, die schön nach 50er, 60er Jahren Modell in einer von Männern dominierten Welt nichts zu sagen haben, die dann auch noch Flügelhauben tragen müssen wie im 19. Jahrhundert und außerdem nichts weiter sind als permanent zum Sex bereit zu stehen habende Gebärmaschinen. Da kriegt man doch sofort so ein Gefühl von, völlig klar, wer sich so eine Serie wünscht, ne? Nämlich so durch fehlendes Selbstwertgefühl enteierte Mit-50er, die genau so eine Welt eigentlich sich wieder wünschen würden und die dann, ne, so in den Szenen, in denen die reichen Herren über ihre wehrlosen Bumsmärkte klettern, schön vor der heimischen Glotze, ne, einen heimlichen Ständer in der Jogginghose kriegen, während sie mitleidvoll zu ihren Frauen rübergucken und sagen, also Gott, das wäre ja wirklich schlimm, sowas. So Ideen kriege ich dann immer gleich, wenn ich sowas lese. Ich sag aber auch dazu, dass ich bisher nichts Komplettes sehen konnte, außer besagten Trailern und Ausschnitten. Es wurden vorab für die Presse keine kompletten Folgen der Serie zur Verfügung gestellt, zumindest nicht soweit ich weiß. So, das eine Seite. Andere gehen hin und sagen, ne, diese Serie kommt eigentlich genau zur rechten Zeit. Rechte Zeit, habt ihr gemerkt, ne? Klitzekleines Wortspiel, oder? Also die Serie kommt genau deshalb zur rechten Zeit, weil wenn man etwas abstrahiert, dann ist eine Welt, in der die Trumps, Putins und Erdogans dieser Welt große Teile der globalen Politik bestimmen. Mal ganz ehrlich gesagt, nicht mehr so weit entfernt von der Welt dieser Serie. Ich kann es noch nicht final beurteilen. Ab morgen können wir das dann alle, zumindest die unter uns und euch, die Entertain TV haben. Wer sich dafür interessiert, kann im Netz mal gucken, was genau das dann in welcher Paketform kostet. Das ist ähnlich wie bei Sky. Da gibt es ganz unterschiedliche Optionen, die man wählen kann. Ab morgen da dann also die erste komplette Staffel von The Handmaid's Tale. 10 Folgen. Eine zweite Staffel ist wohl bereits beschlossene Sache. Ich werde mal reinschauen und ab nächste Woche weiß auch ich dann ein bisschen mehr drüber.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Was habt ihr gerade gesagt? Ich soll nochmal was auf der Blockflöte spielen. Kann ich sehr gerne machen. Nochmal kann ich wiederholen, worum es hier geht, ne, heute. Es ist ja heute nun mal einfach der 27. Jahrestag der deutschen Einheit. Tag der Wiedervereinigung, eben dieser 3. Oktober, an dem im Jahr 1990 zusammengeschraubt wurde, was zusammengehört. Aus BRD und DDR wurde, also BRD oder anders ausgedrückt, die DDR wurde ein Staat für die Geschichtsbücher. Und alle Ost- wie Westbürger hatten ja nun verdammt nochmal damit zurechtzukommen, dass sie ab jetzt das Volk sind. Hatten sie ja auch lange genug gebrüllt, hüben wie drüben. Wie super das in den mittlerweile 27 vergangenen Jahren geklappt hat, das sehen wir permanent. Ne, muss man zum Beispiel nur auf das längst abgeschaffte Lohngefälle zwischen Ost und West gucken. Falls ich diese klitzekleine Portion Ironie an dieser Stelle in die Sendung rein copy und pasten durfte. Also, wollen wir heute und jetzt bitte eine Mauer der Filmgeschichte einreißen. Mit dem, was euch ihr ja mal heute zur Feier des Tages angucken könntet. Es gibt nämlich einige wirklich gute Filme zum Thema, die heute Abend mal ein kleiner Ausleihtipp für euch sein sollen.
Herein! Hände unter die Schenkelflächen nach unten. Was haben Sie uns zu erzählen?
Ich habe nichts getan.
Wenn Sie wissen wollen, ob jemand schuldig ist, gibt es kein besseres Mittel, als ihn zu befragen, bis er nicht mehr kann.
Schildern Sie mir noch einmal, wie Sie den 28.
Bei Verhören arbeiten Sie mit Feinden des Sozialismus.
Wenn Sie uns den Namen nicht nennen, muss ich noch heute Nacht Ihre Frau verhaften lassen.
Das Leben der Anderen aus dem Jahr 2006. Oberstleutnant Anton Grubitz, gespielt von Ulrich Tukur, beauftragt den Stasi-Hauptmann Gerd Wiesler, gespielt von Ulrich Mühe, einen Theaterschauspieler und dessen Lebensgefährtin auszuspionieren. Wiesler soll herausfinden, ob dieser Schauspieler wirklich so politisch loyal ist, wie er immer vorgibt. Daraufhin verwanzt die Stasi die Wohnung der beiden Schauspieler und richtet auf dem Dachboden des Hauses eine Einsatzzentrale ein, in der alles, was in der abgehörten Wohnung geschieht, aufgenommen und protokolliert wird. Sehr nah an der Realität der Stasi-Abhörmethoden geschrieben und gedreht. Brillanter Film mit super Darstellern und der bisher letzte deutsche Oscar-Film, nämlich aus dem Jahr oder beziehungsweise dem Jahr der Oscar-Verleihung 2007.
Was ist das für Text?
Ja, das verstehen wir doch nicht, Herr Genosse Aukefeld. Ich meine, wir haben doch nur Russisch in der Schule. Verdammt.
Nächste Idee für einen Film, der sich heute anbieten würde, ist Sonnenallee von 1999. Während die Wessis die Ossis von Aussichtsplattformen beobachten, versuchen die Bewohner des östlichen Abschnitts der Sonnenallee ein halbwegs normales Leben zu führen. Der 17-jährige Michael Ehrenreich, gespielt von Alexander Scheer, und sein bester Freund Mario wohnen direkt am Grenzübergang zwischen West- und Ostberlin. Die beiden hören größtenteils verbotene Rock- und Popmusik und sammeln erste Erfahrungen mit der Liebe und den Problemen des Erwachsenwerdens. Außerdem gibt es da noch Michas Onkel Heinz aus West-Berlin, der ist oft zu Besuch bei seiner Ostverwandtschaft und schmuggelt zahlreiche nutzlose Dinge über die Grenze. Michas Mutter probt derweil insgeheim die Flucht mit einem gefundenen Westausweis. Eine Ost-West-Tragikomödie von Leander Hausmann, ebenfalls sehr sehenswert und heißt Sonnenallee.
Am 9. November 1989, ohne Befehl, die Grenze geöffnet. 28 Jahre lang habe ich sie bewacht, wie mein eigenes Kind. Aber heute...
Bornholmer Straße von 2014. Der 9. November 1989 ist ein bedeutender Tag, denn die Reisebeschränkungen für DDR-Bürger sind nun Geschichte. Wenig später finden sich zahlreiche Ostberliner vor dem Grenzübergang Bornholmer Straße wieder, womit viele dramatische Stunden ihren Lauf nehmen. NVA-Oberstleutnant Harald Schäfer, toll gespielt von Charlie Hübner, wartet mit seinen Kollegen auf Anweisungen eines Vorgesetzten, doch diese bleiben aus und die Lage in der Bornholmer Straße eskaliert immer weiter. Sehr geiler Film mit einem sehr guten Charlie Hübner und den Film könnt ihr sogar heute Abend noch live gucken. Der kommt nämlich gleich nachher um 22.05 Uhr auf Dreisat.
Mein Name ist Alexander Kerner. Ich bin Bürger der Deutschen Demokratischen Republik und ich habe ein Problem. Die Mauer ist weg.
Kurz vor dem Ende der DDR fällt die Sozialistin Christiane Kerner ins Koma, weil sie beobachtet, wie ihr Sohn Alexander, gespielt von Daniel Brühl, während einer Anti-DDR-Demonstration festgenommen wird. Als sie erst nach dem Fall der Mauer wieder erwacht, ist allen Familienmitgliedern klar, dass die Mutter geschont werden muss. Es werden daher alle Hebel in Bewegung gesetzt, die nicht mehr existierende DDR, nicht mehr existierende DDR in der und um die Wohnung herum nachzuspielen. Während Tochter Ariane auf die Suche nach den restlich verbliebenen DDR-Produkten geht, dreht Bruder Alexander eigene Berichte des DDR-Fernsehens nach, um seiner Mutter vorzugaukeln, dass diese noch existiert. Goodbye Lenin. Der vielleicht legendärste aller Wendefilme, mit Sicherheit auch einer der besten, hat Daniel Brühl eine internationale Karriere ermöglicht, war neben Deutschland vor allem in Frankreich extrem erfolgreich. Nächste Woche, so viel zu den Wendefilmen, kommt übrigens noch ein weiterer dazu, Vorwärts immer mit Jörg Schüttauf und Josephine Preuß. Da sprechen wir dann ausführlich und sehr gerne drüber. Das also einige Filme zum Wendetag heute. Wer eine Serie will, der kann parallel sehr gerne auch nochmal auf Deutschland 83 zurückgreifen.
Der Krieg in Europa ist nicht nur kontrollierbar, sondern auch gewinnbar.
Die Amerikaner haben vor, uns anzugreifen.
Was wir nicht wissen, ist wann.
Sind Sie bereit, der Partei alles zu opfern?
Natürlich. Im Westen.
Ich mach das nicht. Es geht für euch nicht im Westen.
Mitten im Kalten Krieg sind für den Herbst 1983 NATO-Manöver in Europa angekündigt. In den Führungsriegen Moskaus und Ostberlins bricht Panik aus, da angenommen wird, dass diese Mörder als Erstschlag gegen den Osten geplant sind. In dieser Zeit wird der junge Martin Rauch, gespielt von Jonas Ney, von der Hauptverwaltung Aufklärung, dem Auslandsgeheimdienst der DDR, in die BRD geschickt, wobei er seinen Job, seine Familie und seine Freundin Annette in der Heimat zurücklassen muss. Das ist jetzt eine Serie, die spielt nicht unmittelbar um die Wende herum, sondern ein paar Jahre davor, ist aber trotzdem so für diesen ganzen Ost-West-Konflikt, den es ja nun mal viele Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs gegeben hat, ist dafür sehr aussagekräftig und tatsächlich auch sehr schön nochmal anzuschauen. Das, wie gesagt, einfach nur als so ein paar kleine Tipps oder Hinweise von mir, wie ihr diesen 3. Oktober 2017, 27 Jahre nach der Wiedervereinigung, ein bisschen feiern könnt aus filmischer Sicht. Wünsche dabei viel Spaß. Möglichkeiten genug waren ja dabei. Ne? Sucht euch das Schönste raus.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Okay, ich trau's euch zu. Ich trau's euch wirklich volle Kanne zu. Ich traue euch zu, euch nur zwei Takte eines Filmsongs vorzuspielen und jeder von euch weiß sofort, welcher Song und welcher Film. Achtung, zwei Takte. Oder? Das klappt immer, oder? Das, wenn man es hört, ich glaube, ein Takt oder ein halber Takt hätte für die meisten von euch schon gereicht. She's Like the Wind ist der Song, gesungen von Patrick Swayze persönlich, und Dirty Dancing ist natürlich der Film. Ich hätte auch Time of My Life nehmen können, hätte genauso gut funktioniert. Die Frage ist, warum erzähle ich euch das? Weil dieser Kultfilm einer der Kultfilme ist, die 2017 nochmal kurz neu ins Kino kommen. Das hatten wir ja schon ein paar Mal dieses Jahr, ne? Unter anderem mit Die Reise Reifeprüfung mit Dustin Hoffman oder auch Terminator 2 mit Herrn von und zu Schwarzenegger. Und jetzt also auch noch Mein Baby gehört zu mir, ich habe eine Wassermelone getragen, beziehungsweise auch mit dieser legendären Szene She's Like the Wind an Johnnys Auto. Komm, noch einmal für euch.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich auch nur einen einzigen Tag ohne dich sein soll.
Na, stell dir vor, jetzt hast du mehr Zeit für Hufeisenwerfen und Crockett. Vielleicht zersägen sie dich jetzt in 7 Teile.
Ich fürchte, wir haben alle ganz schön schockiert.
Ja, das glaube ich auch.
Johnny aka Patrick Swayze und Baby aka Jennifer Grey müssen sich trennen. Herrgott, war das traurig damals, 1987. Wenn ihr das ganz große Tanzdrama nochmal im Kino sehen wollt, dann haltet euch ran, denn genau wie beim Terminator Teil 2 läuft der Film genau einen Tag im Kino, und zwar kommenden Sonntag. Danach kommt er digital überarbeitet als Blu-ray nochmal neu raus. Auch das haben wir dieses Jahr schon ein paar Mal erlebt. Das also vielleicht als kleiner Rausschmeißer für heute von mir. BRDDR Wendefilme in der Glotze, Blade Runner 2049 ganz normal ab Donnerstag und Dirty Dancing nur am Sonntag im Kino. Ich wünsche euch eine erfolgreiche, ganz persönliche Wiedervereinigung mit wem auch immer. Kommt gut durch die anstehenden 6 Tage ohne Dienstag. Nächste Woche hören wir uns wieder. Ich sage danke fürs Zuhören. Tom Westholt ist mein Name. Bis nächsten Dienstag. Tschüss und auf Wiederhören.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.